Durchklatsche. Das ist der Podcast Geteilt Verein und ich freue mich sehr, dass ich heute Friederike Haupt zu Gast habe. Sie ist FAZ-Journalistin, stammt aus dem Rheinland, hat einen mini kleinen Teil ihrer Familie, der aus Thüringen stammt. Schon das lässt mein Herz natürlich groß werden. Und ich bin sehr happy, dass sie als Journalistin heute bei mir sitzt und bin auch totales Fangirl von ihrem Instagram-Account, weil sie dort über Restaurantbesuche redet, ganz anders als jede andere Person redet. Wir sind per Sie miteinander. Das ist so ein bisschen, vielleicht ist das altmodisch, dass ich finde, dass es gut ist, wenn Politikerinnen und Journalistinnen miteinander per Sie sind, weil es gut ist, dass diese beiden Seiten, die wir haben in der Gesellschaft, auch den nötigen Abstand und die nötige Nähe zueinander haben. Herzlich willkommen, Friederike Haupt.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und ich würde auch gleich ergänzen wollen, dass Sie ist mir auch sehr sympathisch. Wir pflegen das übrigens auch in der Redaktion unter Kollegen zum Teil, also nicht jetzt mit allen, aber es ist aus meiner Sicht auch eine Form der Höflichkeit, des Respekts und auch in unserem Beruf tatsächlich Ausdruck einer unterschiedlichen Arbeit.
Ja. Und ist die FAZ der letzte journalistische Ort, an dem gesiezt wird?
Das glaube ich nicht, aber ich glaube einer der letzten. Also das ist schon altmodisch, aber ich finde wichtig und auch schön.
Mhm. Sie haben in Leipzig studiert und sind Germanistik und alle möglichen Dinge, Philosophie genau.
Theaterwissenschaften.
Und Journalistik. Und genau, und es spricht aber nicht automatisch dafür, dann im Journalismus zu landen. Wie ist das passiert? War das so ein Wunsch oder ist das irgendwie, hat sich das ergeben?
Das war tatsächlich ein Wunsch und auch ein Wunsch, der noch gar nicht so gerichtet war. Also ich wollte schon gerne schreiben. Ganz am Anfang hatte ich auch mal die Idee, ich könnte Schriftstellerin sein. Dann hat sich aber doch gezeigt, dass mich eigentlich der Journalismus mehr interessiert, weil ich gerne in erster Linie Sachen sehe und dann darüber schreibe, was ich gesehen und gehört habe und nicht so gerne mir Sachen ausdenke. Und dann habe ich Praktika gemacht und auch tatsächlich bei der FAZ schon, die auch bisher mein einziger Arbeitgeber ist. Seit 17 Jahren arbeite ich da jetzt schon und erlebe den Beruf als den interessantesten, den ich mir eigentlich vorstellen kann. Deswegen hat sich mir auch nie die Frage gestellt, nach diesen ersten Praktika, ob ich noch was anderes machen sollte.
Und wie ist es Leipzig geworden?
Ich hatte oder habe auch Familie in Leipzig. Aus diesem Thüringer Zweig stammend ist ein Teil der Familie nach Leipzig gezogen und eine Base, sage ich, also eine Cousine zweiten Grades von mir hat dort gelebt. Wir haben uns Briefe geschrieben als Schülerinnen schon und dann habe ich sie mal in Leipzig besucht und die Stadt so wahnsinnig schön und interessant und lebendig und auch damals aus meiner Sicht exotisch gefunden, dass ich dachte,
wir reden über welches Jahr?
Für 2001. Dass ich dort leben wollte und dann kam hinzu, auch ein großes Thema, sicher politisch, dass das Leben dort wahnsinnig preiswert war. Ja. Also ich habe, glaube ich, damals 150 Euro für meinen WG-Zimmer, Altbau in der Südvorstadt gezahlt.
Und das ist der beste Ort in Leipzig, das kann man schon so sagen.
Eigentlich Prenzlauer Berg, könnte man sagen, von Leipzig. Und habe dann, als ich nebenbei schon gearbeitet habe für die FAZ, mit einem Artikel, den ich dann für die FAZ geschrieben habe, das Dreifache meiner Monatsmiete oder so reingeholt. Das war, habe ich schon gesehen, die Unterschiede zwischen Ost und West, auch im Lohn. Aber es war tatsächlich auch vor allem eine wunderschöne Stadt mit großer Lockerheit und Lässigkeit.
Ich habe da auch studiert, allerdings in den 80ern, also in in DDR-Zeiten noch. Habe da Theologie studiert und die ersten paar Wochen habe ich im Wohnheim gewohnt. Das war nicht der Ort, an dem ich sein konnte, aber
in Lößnig im Wohnheim?
Ja.
Da habe ich nämlich auch zuerst gewohnt.
Ja. Genau.
Johannes-Erbecher-Straße.
Ich weiß die Straße. Ich habe wirklich die Straße auch verdrängt.
Also aber Plattenbauten.
Kann gut sein, Plattenbauten, genau. Und mit uns zusammen haben die Journalistikstudierenden gewohnt. Die hatten die mit den Theologen zusammen, weil die Journalistik-Studis waren halt die politisch am zuverlässigsten waren für den Sozialismus. Und wir haben das immer das Rote Kloster genannt, die Fakultät. Und ich habe aber bis heute Leute, mit denen ich damals auf dem Flur gewohnt habe, mit denen ich noch Kontakt habe, die auch Journalistinnen geblieben sind und die sich natürlich als DDR-Gewächse und total staatskonform ganz schön verändern mussten
dann. Und sind die dann heute noch Journalisten?
Ja, sind sie. Und ist auch spannend, also weil für die war natürlich die friedliche Revolution und das alles, was danach kam, noch mal viel krasser als für mich. Ich kam halt aus der DDR-Opposition und ich wollte das alles und die wollten das alles eigentlich nicht und haben dann manchmal wirklich noch, also es gab Opportunisten, klar, aber manche haben auch wirklich noch mal von vorne angefangen nachzudenken, was bedeutet Journalismus eigentlich?
Und waren Sie dann damals mit denen befreundet, obwohl Sie politisch so weit auseinander standen?
Nee, gar nicht. Es war irgendwie innerlich klar, da ist die Stasi quasi mit in der Küche und mit im Bad. Und das war auch einer der Gründe, warum ich dann relativ schnell weg bin und eine Wohnung besetzt habe. Mhm. Das gab es in Leipzig natürlich auch. Die Wohnung gab es theoretisch nicht, weil es da reingeregnet hat in ein Zimmer. Und die anderen Zimmer waren aber gut bewohnbar und es gab einen Ofen und so. Also von daher, genau, waren wir nicht befreundet. Aber es hat sich irgendwie so ein bis heute ja fester Kontakt auch zu denen behalten. Mhm. Auch mit dem, wir haben viel diskutiert natürlich dann darüber, wie ging der Übergang und kannst du noch Journalistin sein und was hast du mitgeschleppt? Und das, die waren aber natürlich auch alle jung, die waren Anfang 20, ne? Da kann man schon nochmal.
Da kommt man vielleicht noch
neu anfangen.
Genau, denn das ist ja auch heute ein großes Thema. Also wie geht man mit Leuten um, mit denen man eben umgehen muss, die politisch ganz anders stehen als man selbst. Und ich denke, es ist ziemlich schwer, und vor allem umso schwerer, je älter man ist, dann zu reflektieren, vielleicht, wo hat der andere Recht und wo habe ich vielleicht Unrecht oder wo könnte man sich annähern. Und dass Sie dann heute noch in Kontakt sind, ist interessant. Würde mich auch interessieren, wie die quasi auf die Zeit damals zurückschauen. Also sehen die sich als Mitläufer in einem System, das sie halt damals nicht durchschauen konnten oder?
Ich glaube, die sehen sich so, als wir waren damals davon überzeugt, dass das mit dem Sozialismus eigentlich eine gute Sache ist und wir wollten den von innen verändern. Also das war, glaube ich, so ein Gedanke, den die hatten. Sie sind ja auch für Brandenburg, also für die FDP zuständig, darüber müssen wir jetzt nicht viel reden, aber sie sind auch für Brandenburg zuständig. Wie kam es denn dazu?
Ich bin übrigens auch noch für die AfD zuständig, das ist mein drittes Feld. Und Brandenburg, also gibt es zwei Gründe. Eine ist, es lag im Prinzip brach, nachdem der Korrespondent, den ich in Berlin beerbt habe, nach London gegangen ist und ich durfte seine Stelle einnehmen. Und dann war die Frage, wer macht Brandenburg? Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne, weil mir wichtig ist, als Parlamentskorrespondentin, die, wie Sie auch, also einen Großteil ihrer Zeit in Berlin-Mitte verbringt und da eben mit Politikern und Lobbyisten und so weiter spricht, einen Teil meiner Arbeit auch damit zu füllen, tatsächlich mit Menschen, Bürgern, die nicht beruflich mit Politik zu tun haben, zu verbringen und im Prinzip aus diesem Echoraum, Bubble, weiß ich nicht, aber aus diesem Berlin-Mitte-Raum, wo alle sich irgendwie kennen oder kennenlernen, rauszukommen und zu hören, wie redet denn jemand in Cottbus, wie redet denn jemand in Eberswalde, wie reden auch AfD-Wähler, wenn sie nicht AfD-Politiker gleichzeitig sind. Und wir reden aber auch Grüne in der Provinz, da gibt es ja auch in Brandenburg welche, die eben auch gegen große Widerstände ihre Kreuzchen machen oder ihr Leben leben. Und das interessiert mich sehr.
Und gab es so ein Erlebnis, wo Sie sagen, da habe ich verstanden, was dieses ostdeutsche Brandenburg ist? Oder ist es mehr so ein Puzzle und das setzt sich zusammen?
Ja, ich erzähle mal einen Fall, der ist ein bisschen klischeehaft, weil es natürlich schon wieder mit einem Reichsbürger zu tun hat. Aber ich war gar nicht in erster Linie wegen des Reichsbürgers dort, sondern ich war mit einem Landtagsabgeordneten der CDU in einem Wirtshaus im Süden von Brandenburg, in der Lausitz, verabredet. Und wir wollten über das Kneipensterben sprechen. Mhm. Kneipen sind ja gerade auf dem Land wahnsinnig wichtig für Austausch, Begegnung, Zusammenhalt und so weiter. Und der Abgeordnete, ein junger Mann von 30, der setzte sich dafür ein, dass Wirtshäuser offen gehalten werden. Und wir saßen da vor so einem einfachen Wirtshaus, das hatte auch so 2-3 Pensionszimmer oben drin, war Spätsommer und tranken Bier, unterhielten uns. Schon da, also da war zum Beispiel, führte eine Landstraße entlang, die noch gepflastert war. Mhm. Und immer wenn ein Auto langfuhr, dann ratterte es total laut und man konnte sich kaum mehr verstehen. Ja. Und dann dachte ich auch, das ist schon wahnsinnig, also zeitlos fast, dieses Setting. Es ist, als wäre die Zeit stehen geblieben. Hier sah man überhaupt nichts von weder blühende Landschaften noch, wie es oft im Osten ist, wahnsinnig toll sanierte Städte, wo keiner ist. Da war es einfach überhaupt nicht saniert und es war trotzdem keiner da. Und zwar ein paar Gäste noch in dem Wirtshaus, aber wenige. Und wir sprachen drüber, warum eigentlich, obwohl hier ein Wirtshaus ist, die Leute aus dem Ort nicht mehr ins Wirtshaus gehen und suchten so nach Antworten auf die Frage. Und dann mischte sich vom Nachbartisch einen Mann ein, der saß mit einem Kollegen dort, also sahen aus wie Handwerker mit so Arbeitskleidung. Und was den Mann total beeindruckte, und das fand ich wieder toll, war, es war, stellte sich später als so ein Reichsbürger aus Sachsen raus, der da auf Montage war, auf einer Baustelle in der Nähe von Cottbus. Und dieser Mann war total geflasht davon, im guten Sinne, dass er einen Politiker und eine Journalistin in freier Wildbahn sah und die sich normal unterhielten. Er dachte, Politiker fahren in schwarzen Limousinen durchs Land, steigen überhaupt nirgendwo aus, wo auch normale Leute sind. Journalisten kriegen von der Regierung hingelegt, was sie schreiben sollen, schreiben das auf. Und er hatte, deswegen war er auch ein bisschen schüchtern. Also er stellte sich natürlich nicht gleich als Reichsbürger vor und schon gar nicht mit seinen Thesen, sondern er sagte nur sowas wie, sagen Sie mal, sind Sie wirklich Politiker? Das klingt jetzt so. Und dann sagte der CDU-Abgeordnete, ja. Da sah auch gar nicht so aus. Der war im T-Shirt, kein Anzug oder so. Und das fand
ich... Die Politiker halt so aussehen.
Ja, ja, das fand ich toll, ja, weil ich den Eindruck hatte, ich bin mal dabei, wie ein Bürger von Brandenburg, oder in dem Fall von Sachsen, aber der in Brandenburg war, im Prinzip mit der Politik in Berührung kommt, ohne dass er das vorher gewusst hätte. Und da war er wirklich, da merkte man, wie groß eigentlich auch die Entfremdung ist oder wie wenig auch viele Menschen eigentlich noch wissen oder wissen wollen, wie Politik ist, wie Politik funktioniert. Und er redete dann auch mit und wollte sich einschalten in die Frage, was braucht jetzt Südbrandenburg und so. Und wir redeten so. Und ich fand auch toll, dass der CDU-Politiker jetzt nicht gleich irgendwie argumentiert hat, der Rechtsstaat und so weiter, sondern es war einfach ein Gespräch so. Und da habe ich gedacht, wie gut, dass ich sowas machen darf und dass ich nicht nur im Einstein sitze oder im Bundestagsbüro und mich erkundige, wie es in der Partei läuft, sondern auch mal sowas miterlebe.
Einstein ist das Café unter den Linden,
genau,
wo die Touristen gesagt kriegen, da sitzen sie alle. Ne?
Da sitzen sie alle. Da sitzen allerdings auch tatsächlich viele von der FDP. Es ist ein
toll, da sitzen die Leute, die gesehen werden wollen.
Genau.
Ich habe auch. Ja. Und wenn man ein Gespräch führen will, was man jetzt nicht direkt unmittelbar vermarkten will, dann geht man da eher nicht hin. Also ist jedenfalls meine Haltung.
Gehen Sie da? Waren Sie da überhaupt schon mal?
Ich war da schon mal und es gab auch Zeiten, als ich angefangen habe als Abgeordnete und nach Berlin kam, da war irgendwie so, wir müssen uns im Einstein treffen, bis ich verstanden habe, dass es gar keine so gute Idee ist, aber die haben einen super guten Kaiserschmarrn. Das schon.
Die Küche ist schon gut, aber es ist tatsächlich, ich glaube, es gibt ja auch Gründe als Politiker, dass man gesehen werden will. Ne? Also wenn Sie jetzt...
Genau, aber ich, ja, aber also, ich muss nicht dafür ins Einstein gehen. Das ist so ein bisschen, also ich finde es so klischee-mäßig.
Ja.
Genau, jetzt ist es natürlich direkt nebenan und auch ganz praktisch, aber das mit Brandenburg, das, mir geht es ja auch so ein bisschen, ich wohne auch auf dem Dorf. Und für mich ist es quasi politisch überlebenswichtig, Leute zu treffen, die überhaupt nichts mit Politik zu tun haben. Mein Nachbar, der hat halt alle Maschinen und der kann alles reparieren, was für mich überlebenswichtig ist als Mensch so. Und der erzählt auch allen, dass ich nichts reparieren kann. Und das ist auch ganz schön, weil alle wissen, dass ich zu doof bin, Sachen zu reparieren. Und das führt aber zu einer Hilfsbereitschaft, auch von Leuten, die politisch wirklich ganz, ganz, ganz weit weg sind von mir. Und wenn ich einen Handwerker in mein Haus hole oder sogar holen muss, Wasserrohrbruch oder so, dann weiß ich ziemlich sicher, dass der womöglich sogar AfD-Mitglied ist. Und wenn ich das hier erzähle oder auf einer Veranstaltung irgendwo in einer Großstadt, dann sie, oh Gott, sie lässt einen AfDler in ihr Haus. Und jetzt, ja, aber bevor das Wasser, also bevor das Haus absäuft, dann hoffe ich sogar, dass er es repariert. Und dann reden wir natürlich auch über Dinge. Und
ach ja, über politische Dinge? Oder reden, eher so Kaffee und wie der Garten jetzt aussieht?
Wie der Garten aussieht, ist immer ein wichtiges. Also mein Garten sieht natürlich nicht so aus, wie er aussehen sollte, aus deren Sicht, weil ich gar nicht genug Zeit dafür habe. Aber wir reden schon auch über Sachen im Dorf. Also es finde ich so ein, gibt, man kann sich ja so ein bisschen vorarbeiten und dann gehen uns auch dieselben Sachen auf die Nerven, warum der Hort irgendwie nicht so ein schönes, so einen schönen Ort hat oder irgendwie sowas, warum so viele Leute weggezogen sind und so. Und dieses vorsichtige Miteinander reden führt schon dazu, dass man auch voneinander was hört. Also am Schluss sagt er dann, ja, aber ich habe ja noch nicht mal, in diesem Land findet man noch nicht mal einen Nachfolger für den Handwerksbetrieb. Und ich so, in meinem Kopf, Hinterkopf, Einwanderungsland, was sage ich jetzt? Und dann sage ich, du, man duzt sich ja auf dem Dorf, duzt man sich ja selbstverständlich. Sag ich, du weißt schon, auf der anderen Seite da im Dorf, ich war da neulich, da ist diese Gemeinschaftsunterkunft, das sind zwei Syrer, die haben die ganze Bude in Ordnung gebracht, die können richtig was handwerklich. Der hat natürlich nicht gesagt, ah super, dann gucke ich mal, ob ich da jemanden finde, aber er hat es mal gehört und ich bin gespannt, wie es ausgeht. Und ich glaube, dass dieses doch miteinander reden, also niemals würde ich mit der AfD zusammen Politik machen und ob man das Brandmauer nennt oder wie auch immer, ist mir egal, aber die wollen das System, für das ich gekämpft habe, für die Freiheit und für die Demokratie 89 und auch was riskiert habe dafür, das wollen die abschaffen. Deswegen werde ich nicht mit denen zusammenarbeiten. Aber trotzdem kann ich mit den Leuten auf meinem Dorf ja reden.
Das stimmt. Also was ich sehr interessant daran finde, ist, wo dann die Grenze für sie verläuft. Also würden sie zum Beispiel, wenn sie ein Gartenfest machen und laden den Pfarrer ein und ihre Nachbarn, laden sie dann auch den AfD-Handwerker ein und der sitzt bei ihnen und isst Kuchen und trinkt Kaffee?
Also wenn ich ein privates Gartenfest mache, nein. Mhm. Also weil so nett finde ich den jetzt nicht. Aber wir haben in unserem Dorf so ein, alle zwei Jahre ist das, glaube ich, offene Höfe nennt sich das. Mhm. Und wenn der Garten offen ist und der kommt, dann kommt er, dann kriegt er auch einen Kaffee und einen Kuchen. Und fragt sich dann, ob das hier alles vegetarisch oder vegan sogar ist oder sowas. Und dann reden wir vielleicht wieder darüber. Und ich sage so, ja, Fleisch machen wir nicht, aber ist ja auch, kann man ja trotzdem überleben. So. Aber ich bin froh, dass ich diese Nachbarn halt habe und diese Begegnungen und mitkriege. Manchmal ist ja auch ganz interessant, woher die Wut kommt. Oder die, manchmal ist es ja auch nicht Wut, sondern es ist einfach Ignoranz oder Verzweiflung oder die, mit diesem Reichsbürger, dass er gar nicht mehr aus seiner Blase rauskommt. Ne? Und das finde ich schon ganz, ganz spannend auch. Und die agitiere ich jetzt nicht, sondern wir würden das, glaube ich, politisch würden wir das Nudging nennen. Also so ein bisschen anstupsen und zu sagen, es gibt auch noch eine andere Welt. Und für mich eben auch.
Und haben Sie, wenn Sie sagen, also Sie nehmen auch was mit, was nehmen Sie dann von so einem Mann mit, außer Frust oder vielleicht auch Annahmen, die der über Deutschland hat, die vielleicht faktisch gar nicht zutreffen?
Na, das Erste ist ja, er hat es wirklich repariert. Also er hat schon seinen Job gemacht, obwohl er weiß, wer ich bin. Und man denkt ja, die wollen einem auch als Mensch alles nur Schlechtes. Und das andere ist, ich finde interessant, dass denen viele Sachen umtreiben, die mich auch umtreiben. Also warum ist es so, dass Leute, die auf dem Land leben, so ein bisschen wie unterbemittelt betrachtet werden von vielen Städtern? Warum reden wir über dieses Abgehängtsein auf so eine komische Art? Also wir reden ja nicht darüber, dass es selbstverständlich sein muss, dass man einen Laden hat und dass ein Ärztin oder ein Arzt da ist und dass hoffentlich auch eine Kneipe da ist, die sie Wirtshaus nennen. Ich frage mich die ganze Zeit, ob es in Südbrandenburg, ob wirklich alle Wirtshaus sagen.
Ich glaube nicht.
Das, aber genau. Und ob das nicht selbstverständlich dazugehören muss und ob wir nicht, also Daseinsvorsorge ist ja so dieser Fachbegriff dafür, dass eine gewisse Struktur für alle erreichbar sein muss, Kultur, ne? Das machen dann irgendwelche Leute was auf dem Land. Und es ist wahnsinnig schwierig, gerade in Ostdeutschland, dafür ein bisschen Geld zu finden, weil da gibt's auch nicht mehr die kleinen Unternehmen oder eben die Handwerker, die noch was zuzusetzen haben, die sagen, na klar, sponsern wir den Fußballverein oder deine Kulturidee oder was auch immer. Und diesen Unterschied zwischen Stadt und Land, den sieht er genauso wie ich. Und Entschuldigung. Und zieht da vielleicht ganz andere Schlüsse draus und ist dann frustriert. Und ich würde eher sagen, ja, wie machen wir das denn jetzt? Kriegen wir nicht eine andere Lösung hin? Und das finde ich schon ein ganz gutes Learning. So.
Würden Sie sagen, das ist eine Frage, die mich auch stark beschäftigt. Das habe ich mal gelesen. Ich weiß nicht mehr, ob bei Steffen Mau oder einem anderen sehr klugen Soziologen, dass die Unterschiede zwischen Stadt und Land eigentlich mindestens genauso groß sind wie zwischen Ost und West. Also dass zum Beispiel Leipzig und Düsseldorf größere Ähnlichkeiten in der Lebensrealität haben als, sagen wir mal, Leipzig und Eberswalde.
Ich würde es grundsätzlich sagen, ich glaube, Leipzig und Eberswalde ist nicht das richtige
Paar. Stimmt. Eberswalde ist gentrifiziert
hat eine
schon.
Hat eine Hochschule und auch noch eine für Landwirtschaft und
das
so.
Das stimmt, also eher
so aber, ja, aber es
Prenzlau gibt, oder so.
Man könnte genau Pasewalk finden oder irgendwie so Orte, die, das stimmt total. Also städtisches Leben und Leben auf dem Land ist grundsätzlich sehr unterschiedlich. Trotzdem gibt es schon auch noch sehr große Unterschiede, auch zwischen Ost und West. Also ein Dorf in Süddeutschland mit drei Weltmarktführern, deren Namen keiner kennt, aber wo Leute arbeiten und viel Geld verdienen, relativ viel Geld verdienen, ist was anderes als ein Ort in Thüringen, wo es irgendwie die nächste Ärztin 40 Kilometer weg ist und man irgendwie so das Gefühl hat, wir können uns hier gar nichts leisten, weil die einen haben Rente und die jüngeren Rentnerinnen und Rentner haben auch wenig Rente. Und die anderen sind arbeitslos und viele Frauen sind weggegangen.
Mhm.
Also in den 90ern, auch Anfang der 2000er, haben ja viele der selbstbewussten ostdeutschen Frauen gesagt, wir können jetzt hier noch ein bisschen warten, bis eine Arbeit kommt.
Mhm.
Aber wir suchen uns eine und da würde ich immer sagen, die haben sehr viel zum Aufbau West beigetragen, weil die waren unheimlich motiviert, sehr flexibel, innovativ und sind in westdeutschen Unternehmen zum Teil auch aufgestiegen und haben sehr viel zum Wohlstand beigetragen. Mhm. Also insofern, da gibt's schon einen Unterschied. Ich würde gerne noch mal fragen, Ihr Vater ist freiwillig nach Thüringen gezogen, nach der Friedlichen Revolution.
Genau.
Und wie geht's ihm gut da, so als Wessi in Ostdeutschland, in auch in einer Kleinstadt, in einem Dorf?
Im Dorf tatsächlich, in einem also im Kaff eigentlich, mit einem Bus, der irgendwie einmal die Stunde in die Stadt fährt, in der dann der nächste Bahnhof ist.
Immerhin einmal
die Stunde. Ja, mein Vater ist aber sozusagen altersbedingt, kann auch nicht mehr Auto fahren und seine Augen sind auch zu schlecht, um den Busfahrplan zu lesen. Also es ist schon schwierig so, weil auch im Ort dann der letzte Bäcker geschlossen hat aus Personalmangel. Mhm. Es gibt einen riesen Bedarf eigentlich an Backwaren, aber man findet keinen, der den Bäcker quasi aufschließen will. Es geht ihm insofern gut kulturell, weil er ja, seine Mutter stammt ja aus dem Ort, also er ist im Prinzip bekannt, sein Name ist da seit vielen Generationen im Prinzip bekannt, also er gilt dann immer als der Sohn von Hildegard Haupt, dann weiß man, und ich gilt als die Enkelin von Hildegard Haupt, wenn ich da bin, das heißt, wenn ich in meinem Berliner Mantel da die Burgstraße lang laufe, dann gucken die Leute so hinter den Vorhängen vor und wissen aber, ach, das ist die Haupt, so, dann ist man jetzt
nicht, eine von denen.
Eine von denen ist man nicht in erster Linie, ist man natürlich auch der Wessi, aber ich würde sagen mehr der Städter, das sieht man einem ja sofort an, dass man aus der Stadt kommt und
Sie switchen dann auch nicht die Klamotten?
Nö. Nee. Ich habe allerdings jetzt auch nicht so wahnsinnig fancy Stadtsachen, deswegen ist es dann einfach ein Trenchcoat oder ein blauer Wollmantel. Und die Leute auf dem Dorf dort tragen aber einfach Funktionsjacken. Alle 100% Funktionsjackenträger. Kann ich auch verstehen. Man ist halt im Garten, auf dem Feld, am Haus irgendwas am Machen. Daran sieht man aber eben die lebensweltlichen Unterschiede auf den ersten Blick. Und was dort sehr gut ist, weil es auch ein Luftkurort ist, ist die ärztliche Versorgung, Pflegedienst.
Okay.
Gibt sogar eine Luftheilanstalt oder Kurklinik, sagt man heute. Aber es ist schon, wenn ich das mit dem westdeutschen Vorort vergleiche, in dem ich aufgewachsen bin, ist es schon einfach auch leerer. Also es gibt leerstehende Häuser, viele sind, wie Sie gesagt haben, in den Westen. Die Kinder, die jetzt dort aufwachsen, ziehen dann auch meistens woanders hin. Und ihm geht es aber vergleichsweise gut, auch wegen der familiären Infrastruktur. Wir haben noch andere Verwandtschaft am Ort und das war auch maßgeblich mit für seine Entscheidung. Und also an manchen Stellen sieht man dann auch, gerade für einen alten Menschen, sind die Bedürfnisse dann ähnlich. Also man möchte gern abends am Fernseher sitzen und mit einem Bekannten Bier trinken, im Sommer im Garten und so. Also so ganz krass unterschiedlich ist es dann auch nicht.
Spannend. Wegen der Lebenswelt, und ich habe ja gesagt, ich bin Fangirl von dem Instagram-Account von Friederike Haupt, weil sie da unter anderem, also neben dem Journalistischen, ganz viel, wie sagt man das jetzt, Gaststätten-Content oder Ernährungskontent oder Friederike Haupt sagt, glaube ich, ich gehe gerne auswärts essen. Und dann sieht man, wie sie meistens in Berlin und Umgebung Restaurants oder Imbisse oder andere Orte, wo man was zu essen bekommt, erkunden.
Ja, genau, aber mir geht's nicht, das ist mir total wichtig, weil ich mich überhaupt nicht als Food-Rezensentin oder Food-Bloggerin verstehe. Mir geht's um die Orte und das Interessante, was dort geschieht, vor allem in Beobachtungen der anderen Gäste. Also ich versuche so kleine Milieustudien, wer ist eigentlich an Orten, warum gehen bestimmte Leute an bestimmte Orte, warum sitzen bei dem einen thailändischen Restaurant ganz andere Gäste als bei dem anderen. Was unterscheidet die in Nuancen? Es sind aus meiner Sicht im Prinzip kleine Reportagen, die in der Welt der Gastronomie spielen, aber eigentlich beschreiben, warum kommen dort diese Menschen zusammen? Was erlebe auch ich dort in Austausch mit Wirt oder anderen Gästen oder mit meinem Mann, wenn wir da sitzen und ein bestimmtes Essen bestellen, was wir noch nie hatten. Aber es geht eigentlich gar nicht um die Qualität des Essens. Die interessiert mich auch, aber eher privat. Und ich gehe auch wirklich sehr gerne an Orte, wo ich schon weiß, dass das Essen maximal mittelmäßig ist. Einfach, weil das interessante Orte sind und ich da auf Leute treffe, die ich sonst nicht treffe.
Also das, die eine Frage ist immer, wen treffe ich da, ne? Mhm. Und das ist immer total unterschiedlich. Und es sind Leute, die Sie wirklich da treffen in dem Augenblick, wo Sie da.
Ja, das sind zum Teil auch Typen, die ich quasi zu erkennen glaube durch Beobachtung. Ja. Also ich lerne dann nicht immer all die Leute kennen, die ich dann benenne, in wen trifft man, sondern es sind zum Teil sind es auch, wenn ich schreibe, es sind Leute, die Vittorio oder Emanuel heißen, dann sind das sozusagen Typen von Menschen, die üblicherweise diese Namen haben. Und dann weiß man schon, es ist jetzt kein Burgergrill um die Ecke, sondern eher so ein fancy Diner. Und dann gibt es Dinge, die nenne ich To-Dos, also Dinge, die man dort üblicherweise tut oder tun sollte, wenn man dort ein guter Gast sein will, in dem Milieu. Also es sind nicht Dinge, wo ich
zum Beispiel Sprachnachrichten aufnehmen.
Sprachnachrichten aufnehmen oder Selfies laut mit einer analogen Kamera machen oder ganz laut ein ganz abseitiges Bier bestellen, damit alle mitkriegen, dass man so ein abseitiges Bier gerne trinkt. Und dann gibt es Sachen, die man nicht tun sollte, um sozusagen nicht aufzufallen als jemand, der eigentlich in diesem Kosmos nicht dazugehört.
Und wie kriegen Sie das raus? Also machen Sie dann die Sachen, die man nicht tun sollte? Oder haben Sie die gemacht und dann haben mich alle ganz komisch angeguckt?
Nee, das ist
vorher schon Studien recherchiert? Nee,
ehrlich gesagt bin ich bei vielen dieser Orte auch nur einmal oder zum ersten Mal. Das ist gar nicht so stark studiert, sondern das sind, würde ich mir erhoffen, Übungen, die ich auch als Journalistin mache, also an Orten sein und zu versuchen zu verstehen, was hier gerade passiert. Also es ist, wenn man es sehr oft macht, und ich mache das ja jetzt schon lange beruflich, kann man leichter als vielleicht Leute, die nicht so oft so genau Settings beobachten, kann man, ich will jetzt nicht sagen den Raum lesen, das klingt so angeberisch, aber kann man verstehen, wie die Dynamik in einem Raum ist oder wer die Leute in einem Raum mutmaßlich sind. Also ich versuche auch nicht zu viel rein zu interpretieren. Natürlich kann man zum Beispiel selten sehen, ist das jetzt ein Ostdeutscher oder ein Westdeutscher, aber es gibt Orte in Berlin, an denen, die auch im Osten sind, wo man reinkommt und sieht, es sind einfach Ostdeutsche. Das sieht man einfach an den Klamotten und an der Art, wie jemand sein Bier trinkt und so. Und
das muss ich gleich nachfragen, aber erst zu Ende, ja.
Also stelle ich auch Hypothesen auf, das ist auch was anderes sozusagen, als ich in der Zeitung machen würde. Es ist auch ein spielerisches Format, da behaupte ich jetzt sozusagen nicht, wie es in der Zeitung mein Anspruch ist, den Lesern das abzubilden, was ich kenne und weiß, sondern es ist auch, sind auch kleine Thesenreportagen sozusagen. Und ich nenne es Meme-Reportagen, weil es versucht, etwas zusammenzufassen, was viel größer ist als dieser Ort und auf diesen Ort runterzubrechen.
Und woran sieht man, was Ostdeutsche, dass Ostdeutsche sind an den Klamotten und wie sie ihr Bier trinken?
Ja, also eigentlich besser gesagt, welches Bier sie trinken. Okay. Also es gibt dann zum Beispiel da, wo ich wohne, in Pankow in Ostberlin, gibt es so eine Gaststätte, die heißt Lindengarten. Und da gibt es verschiedene Arten von Bier und da sieht man schon, also die paar zugewanderten Westdeutschen halten sich halt irgendwie in ihrem Tannenzäpfle fest, wenn es das dort gibt, weiß ich jetzt. Aber so irgendein typischer Jever wahrscheinlich irgendein Kneipenbier und die Ostdeutschen haben dann, weiß ich nicht, irgendein Kröstitzer oder Sterni oder so.
Okay, und was haben die an?
Die haben zum Teil so Sachen an, die ich, ja, ich war ja auch schon zu DDR-Zeiten öfter mal in der DDR, nämlich in dem Dorf meiner Großmutter in Thüringen und kenne da sozusagen noch den Style, den man auf der Dorfstraße damals gesportet hat. Und das sind zum Teil dieselben Sachen, also so beige Rentneranzüge, aber zum Teil auch noch mit so Fellmützen im Winter. Und zum Teil sind es auch einfach Fußballtrikots von Union oder so. Also es ist schon
lustig, darauf bin ich noch nie gekommen, dass man wirklich immer noch Menschen Ost und West im das Urlaub, aber wenn sie in Italien sind, sehen sie auch, wer Ossi ist?
Nee. Ich glaube auch die Leute, die sich so, das ist ja, würde ich jetzt nicht über die Mehrheit der Ostdeutschen und erst recht nicht der Ostberliner sagen, dass man denen das ansieht, sondern nur in so bestimmten spezifischen Orten. Und diese Leute verreisen, glaube ich, noch gar nicht nach Italien. Ja. Wenn, dann eher vielleicht in die Türkei, in so ein Resort oder so. Aber auch das glaube ich nicht.
Aber schön, dass wir über Klischees reden. Sie waren bei einem Fleischer und haben Mettbrötchen fotografiert. Haben Sie die gegessen?
Klar.
Krass.
Ich esse gerne Mett.
Und das ist einfach so, also mich hat das total.
Wieso nicht?
Ich kenne das natürlich aus meinem Dorf und auch aus meiner Kindheit. Da gehörte das dazu. Und später habe ich gedacht, ey, rohes Fleisch, wo ich nicht genau weiß, wo es herkommt, aber das ist...
Das ist für mich so wie Sushi, also deutsches Sushi, könnte man sagen. Also ich finde, dass, da habe ich überhaupt keine Berührungsängste bei rohen Fleischsachen.
Ja.
Ich kenne das auch aus Thüringen, wie gesagt.
Ich esse auch keinen rohen Fisch, also von daher, das ist...
Ja, Sie sind ja Vegetarierin, so glaube ich,
hatten Sie ja gesagt. Ja, genau, aber das ist gar nicht so der Punkt, sondern so dieses Vertrauen haben, dass das schon okay sein wird. Das
doch,
ist,
klar. Ja. Also da habe ich, esse auch Sachen, wo rohes Ei drin ist, das gibt ja so Desserts und so... Und ich esse übrigens auch dienstlich Mettbrötchen bei der AfD. Das ist ein Thema, was mich total interessiert. Das bearbeite ich in der Zeitung, in einer Kolumne auch, die heißt So ist Politik. Mhm. Und da geht es um Anlässe, bei denen im politischen Raum, sag ich mal, also in Parteizentralen, im Bundestag, auf Sommerfesten.
Kann ich sehr empfehlen, die Kolumne, ja. Aber Sie Dankeschön.
Erzählen kurz. Also meistens sind es Politiker untereinander oder Politiker und ihre Mitarbeiter, manchmal auch Politiker und Journalisten zusammen essen und was da eigentlich passiert. Also auch wieder nicht kulinarisch in erster Linie, sondern sozial im Austausch. Und die AfD hat bei ihrem bei ihrer Pressekonferenz der Fraktion, die jetzt immer dienstags zwischen 9 und 10 ist, wie die meisten Fraktionen bieten sie so Kleinigkeiten zu essen an. Und im Fall der AfD sind es halt belegte Brötchen und Filterkaffee. Und ein Teil dieser Brötchen ist jedes Mal mit Mett. Und das finde ich total auffällig. Erlebe sonst nie, außer vielleicht beim Sommerfest der Landesvertretung Thüringen, dass es irgendwo im politischen Raum Mett gibt. Das ist total provinzcoded und also Handwerkerwelt sozusagen oder einfache Leute bei Metzgerwelt. Und ich finde es total interessant, habe auch versucht mit der AfD drüber zu sprechen, ob die das bewusst bestellen oder ob das irgendwie in so einem Set drin ist, wo halt immer Matt dabei ist. Da wollten sie sich nicht festlegen. Aber meine These ist schon, dass sie es bewusst machen, dass da einfach das Mettbrötchen als Symbol sozusagen des Volkes mit auf dem Teller ist.
Ich weiß gar nicht, ob das Provinz ist, aber ich weiß, dass ich in Pankow beim Bäcker anstand am Sonntagmorgen und vor mir waren zwei Leute, die haben einen Notfallwagen gefahren und haben sich die ganze Zeit darüber unterhalten, dass jetzt gerade echt das Geld knapp ist und dass die Inflation für sie was bedeutet und so. Und dann dachte ich, Mensch, die machen wirklich den Dienst. Und dann habe ich so gesagt, kann ich euch jetzt zu dem Kaffee einladen und zu dem Brötchen? Und dann haben sie mich angeguckt und gesagt, du wirst uns jetzt echt zum Mettbrötchen einladen. Und ich habe gesagt, ja klar, wenn ihr Mettbrötchen essen wollt, dann lade ich euch gern zum Mettbrötchen ein. Und dann sind sie eben rausgehen und haben gesagt, das glaube ich nicht. Die Grüne hat uns zum Mettbrötchen eingeladen.
Ja.
Worum es ja gar nicht ging, sondern ich wollte einfach sagen, am Sonntagmorgen, danke, dass ihr diesen Job macht und danke, dass ihr sehr früh aufgestanden seid dafür, dass Leute in Berlin mit Sicherheit den Notdienst bekommen, wenn ihnen was passiert und so. Und es war ein bisschen lustig. Ich finde, also ich bin so mit Matt Eagle aufgewachsen.
Ja.
Und das fand ich schon als Kind, also es ist jetzt gar nicht so Provinz oder nicht, ich fand es schon als Kind total unangenehm.
Echt?
Aber man kann es vegan machen, das habe ich jetzt probiert und ist auch ganz gut angekommen. Aber wir müssen gar nicht so lange über Matt reden, sondern über die Frage der Zugänge über diese Ess- und Restaurantgewohnheiten.
Das ist ja auch total interessant, dass im Prinzip die Spaltung der Gesellschaft oder die Verhärtung der Lager in dieser Szene, die Sie jetzt beim Bäcker beschrieben haben, so stark zum Ausdruck kommt, dass man der Grünen vielleicht schon gar nicht mehr zutraut, dass die jemand anderem ein Stück Fleisch oder ein Bratwurst oder ein Mettbrötchen spendiert. Und also bin ich total dafür, dass man diese auch als Politiker, wenn man am Zusammenführen der Gesellschaft mitwirkt, dass man, also übrigens in allen Lagern, es gibt ja auch von der Gegenseite solche Klischees, dass man daran arbeitet, dass solche Klischees eben gebrochen werden. Und wenn Sie eine Grüne sind, die das total akzeptabel findet, dass Leute Mettbrötchen essen, dass man dann so eins spendiert oder dass man, wenn man ein AfDler ist, der dafür ist, dass Leute auch mal ein Tablett hinstellen, wo nur Käse drauf ist, das auch macht.
Ja, also voll. Ich bin bei der Frage von Tierhaltung und sowas bin ich total empfindlich, weil ich finde, das machen wir echt nicht gut in Deutschland. Und was es bedeutet für die Welt, dass wir so viel Fleisch essen und sowas, das ist aber meine politische Überzeugung, meine persönliche auch. Ich mag es einfach nicht, aber trotzdem kann ich nicht dem Einzelnen, Handwerker oder wem auch immer, die Verantwortung dafür überlassen oder übergeben, dass man das nicht macht. Das ist totaler Quatsch. Also es ist eine politische Entscheidung und wir sollen uns darum auch kümmern und sollen das machen, aber individuell kann er und soll er machen, was er will. Und wenn das dazugehört oder die Thüringer Bratwurst dazugehört oder wie auch immer, das finde ich total selbstverständlich, diesen Unterschied gesellschaftlich auch sehr klar zu machen und auch zu sagen, nee, ich kümmere mich darum, dass das mit der Tierhaltung in Ordnung ist und wie wir damit umgehen. Mhm. Und du kümmerst dich darum, dass der Notarztwagen fährt. Und das sind unsere Jobs. Und du machst deinen bitte gut und ich versuche, meinen gut zu machen und Leute davon zu überzeugen, wie das besser wäre. Und dieses Blasenüberwinden fällt aber, finde ich, vielen, die in Berlin-Mitte vornehmlich unterwegs sind, sehr schwer. Mhm. Ich glaube, sie sind eine der wenigen Journalistinnen, die sich nicht nur dafür interessiert, was in der Provinz passiert, wenn mal wieder zu viele Blau gewählt haben. Mhm. Das ist ja so ein bisschen, betrifft ja Ostdeutschland oft, dass gesagt wird, ah, das sind ja die, wo so viele AfD wählen. Dann sage ich immer, naja, die Mehrheit übrigens nicht. Vielleicht könntet ihr das betrachten. Und wenn die sich um irgendein Projekt kümmern in ihrem Ort, ist das was anderes, als am Brandenburger Tor bei einer Demo dabei zu sein und lauter Leute zu treffen, die sich sowieso einig sind, dass die Demokratie und die Freiheit zu beschützen sein und so. Und das finde ich sehr erstaunlich und wäre eine Frage, woran liegt es eigentlich, dass man sich so oft so selbst genug ist und das, was in der Provinz passiert, bei den, ich sage jetzt mal, ganz anderen, so betrachtet, als ob es auch in Sibirien sein könnte oder ganz weit weg oder ein völlig anderer Kulturkreis, obwohl die Hälfte der Menschen in Deutschland in Kleinstädten oder auf Dörfern leben.
Ja.
Gute ist Frage. Es Überheblichkeit oder ist es Desinteresse oder ist es irgendwie auch schwer, sich da hineinzubegeben?
Ja, ich denke es, also ich würde, wenn man es ganz runterbricht, würde ich sagen, es ist tatsächlich Desinteresse oder ein Mangel an Neugier, was ein Riesendefizit ist. Also ich versuche mich eigentlich auch nur mit neugierigen Menschen zu umgeben, privat, weil ich finde, Neugier ist eine der wichtigsten Eigenschaften an Menschen, die ich schätze. Also das muss gar nicht die Neugier auf dieselben Dinge sein, die mich interessieren, aber dass man grundsätzlich interessiert ist an etwas, das man noch nicht kennt und Lust darauf hat, vielleicht etwas davon zu verstehen, was man jetzt noch nicht versteht. Und das mag ich auch in meinem Beruf, dass er im Prinzip davon lebt und ihr Beruf ja auf gewisse Weise auch. Und dann ist es eben auch ein bisschen Empathie, glaube ich, dass man sich nicht nur für die Dinge interessiert, die einem selbst nützlich sind oder wie man 1000 legale Steuertricks oder sowas, sondern dass man sich auch für Dinge interessiert, die auf den ersten Blick keinen Nutzen für einen haben, wenn man sie besser versteht, aber einfach Freude an der Erkenntnis. Und das, glaube ich, gibt's oder das erfordert natürlich Kraft und manche Leute haben mehr Kraft und andere weniger, also mehr Resilienz, andere haben weniger Resilienz. Wer nicht resilient ist und nicht mit Energie ausgestattet, der hat natürlich weniger Kraft, diese Neugier zu mobilisieren. Das ist Teil, glaube ich, des Problems im Osten, dass einfach viele erschöpft sind von Anstrengungen der letzten Jahre und Jahrzehnte und dadurch auch viele Dinge nicht mehr hinterfragen, die jemand wie ich vielleicht zu hinterfragen, die Kraft hat, gibt es im Westen auch aus anderen Gründen. Und das ist das, was mich auch nach Brandenburg immer wieder führt. Also ich finde es wahnsinnig, es ist erstens auch ein wunderschönes Land, was ich, also landschaftlich, architektonisch an vielen Orten. Und es passieren dort echt viele Dinge, die mir fremd sind. Also zum Beispiel habe ich eine große Reportage gemacht, weil ich auch immer versuche, jenseits des Pflichtprogramms, sage ich mal, zur AfD und auch zu anderen Parteien zu verstehen, was passiert hier. Und dann war ich auf dem Polenmarkt in Hohenwurzen, was mir auch bis dahin nicht bekannt war, dass es das gibt. Fahren ja so Busse, Shuttlebusse von Berlin nach an die Grenze, auf die polnische Seite, wo dann halt aus den 90ern, glaube ich, kommt das noch, die Leute billig einkaufen. Und da ist ein total interessantes Phänomen um die Silvesterzeit rum, machen total viele Deutsche, übrigens auch Westdeutsche und Holländer, sich die Kofferräume voll mit illegalem Feuerwerk.
Wahnsinn.
Und das ist, finde ich, auf verschiedenen Ebenen.
Die sagen Polenböller dazu.
Genau, zum Teil Polenböller, zum Teil sind es eben auch Leuchtraketen, die eigentlich für Großfeuerwerk gedacht sind, also fachmännisch abgeschossenes Feuerwerk, die dort einfach frei verkäuflich sind, weil es nach polnischem Recht möglich ist. Zum Teil sind es auch Sachen, die auch in Polen illegal sind. Und die Stimmung da, so am 28. Dezember, da, also Leute aus allen Teilen Deutschlands kommen dahin, auch natürlich viele aus Berlin, aber ich hatte auch mit Leuten gesprochen aus Bayern, junge Männer, die dann halt einfach ein Riesenfest machen wollen und mit Feuerwerk ihre Kumpels beeindrucken. Und sowas finde ich genauso interessant. Und das hat total mir Freude gemacht zu verstehen, was Polenmarkt ist auch noch aus anderen Hinsichten interessant. Aber es ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft, würde ich sagen, dass viele einfach es nicht so stark schaffen, sich zu interessieren für andere oder für Bedingungen, unter denen andere handeln. Und ja, da hoffe ich natürlich, dass Politik auch Vorbild ist in der Hinsicht, ne? Dass man
Also da wäre ich jetzt bei diesem, bei dem Feuerwerksthema, da bin ich echt empfindlich wegen der.
Ich meine jetzt nicht, dass sie das Feuerwerk.
Nein, aber wegen der Gefahren, die da dranhängen.
Ja, klar, ich finde es ja auch nicht gut, ne? Sondern ich finde es einfach interessant.
Ja, ja, genau.
Also ich versuche auch in meinen Berichten möglichst wenig moralisch zu sein. Das ist aber natürlich auch ein wichtiges Feld, aber dann eher vielleicht in einem Kommentar oder in einem Essay. Mhm. Aber ich versuche den Lesern eigentlich erstmal zu erzählen, was passiert da eigentlich.
Was passiert da eigentlich, genau. Und was ist später passiert, als die Dinge abgeschossen worden sind und so. Genau.
Ja, klar. Also da kam natürlich auch der Zoll vor und die Polizei, wie die das sehen und wie viele Leute sich da immer die Hände absprengen und besoffen irgendwie auf ihre Freunde schießen. Es ist natürlich irre. Aber erstmal ist es auch interessant.
Es ist auch interessant, genau. Also diese Polenmärkte, ich habe irgendwann jemanden gefragt aus Polen, warum macht ihr das eigentlich? Warum habt ihr die denn? Dann haben die gesagt, das machen wir nur für euch. Also bei uns wird so nicht eingekauft. Klar, da ist kein Pole. Bei uns lebt man auch so nicht. Und alle, die da arbeiten, können auch Deutsch. Und das ist völlig selbstverständlich. Viele fahren dann tanken dahin, weil das irgendwie günstiger ist. Und man kauft alles Mögliche da. Und das Lustigste fand ich, dass jemand gesagt hat, das ist übrigens alles original gefälscht. Und das ist also die Klamotten, die es da auch gibt, wo da irgend so ein Label drauf ist. Mhm. Und das, ich bin da, also auch aus Interesse fahre ich da so ab und an mal hin, weil ich irgendwie immer denke, entwickelt sich das, verändert sich das, es verändert sich aber faktisch eigentlich nicht.
Mhm.
Es sieht
wird
genauso
teurer.
Aus wie in den 90ern, es wird ein bisschen teurer, aber es sieht eigentlich alles genauso aus wie in den 90ern und es sind manchmal nicht mehr ganz so viele Leute da, aber an sich ist es immer noch ganz, ganz ähnlich, das ist witzig. Wenn jetzt Deutschland so ein Ort wäre für den Instagram Food-Account. Mhm. Was würden Sie sagen, wen treffen Sie da? Was sind die To-Dos und was sind die Not-To-Dos? Kann man das sagen? Geht es? Mhm. Oder ist es jetzt zu übertrieben, der Gedanke?
Ja, da müsste man im Prinzip ja mit dem Blick des Ausländers auf Deutschland schauen. Also was ist sozusagen typisch deutsch? Ne? Dann wäre es vielleicht eine Autobahnraststätte. Also wahrscheinlich im Westen von Deutschland gelegen, irgendwie an der A5, wo man so rausfährt und dann so ein schlechtes Schnitzel isst und auf vorbeifahrende Autos guckt und alle möglichen, also das finde ich, Autobahn ist auch einer der interessantesten Orte in Deutschland, wo man die unterschiedlichsten Menschen trifft, also jeder im Prinzip, ob arm oder reich oder links oder rechts, fährt Auto, also nicht jeder Einzelne, aber aus jedem Milieu fahren Leute Autos und man trifft sie in der Autobahn. Also ich habe auch schon eine tolle Reportage mal gemacht, nur über Menschen, die man auf der Autobahn trifft, an Raststätten, auf Parkplätzen. Und die Gastronomie ist natürlich wahnsinnig schlecht, aber also egal. Also man trifft dort Deutschland.
Ja. Was darf man da nicht machen?
Wahrscheinlich, obwohl Hafermilch in den Café ist inzwischen auch
gibt's
üblich.
Inzwischen.
Auch an so Normcore-Mainstream-Orten.
Ja.
Also wahrscheinlich sollte man nicht zu viel Alkohol trinken, dann kann man nicht mehr Auto fahren. man sollte wahrscheinlich
Man sollte auf jeden Fall sein Tablett wegbringen am Schluss.
Man sollte sein Tablett wegbringen, man sollte die Sanifair-Bons einsetzen und nicht, wie man es meistens macht, in die Tasche stecken und nie wieder benutzen. Und man sollte, glaube ich, auch nicht zu stark mit anderen Leuten ins Gespräch kommen wollen. Also es ist nicht üblich an der Autobahn, dass man sich kennenlernt und mit dem Sitznachbarn irgendwie ins Gespräch vertieft ist plötzlich. Also was ich eigentlich das Tolle finde an Orten, wo man Leute trifft, dass man eben auch Leute kennenlernt, das ist an der Autobahn selten, glaube ich.
Glaube ich auch. Ich bin inzwischen oftmals ein bisschen länger an diesen Raststätten. Weil wir ein E-Auto haben und das dauert halt einen Moment, bis es geladen ist. Und deswegen ist es nicht nur irgendwie reingehen, schnell einen Kaffee holen und eigentlich wieder rausgehen, weil es auch nicht so ein angenehmer Ort ist, sondern da sitzt man dann manchmal ein bisschen.
Das ist ja eine Chance für unsere Demokratie, dass die ganzen E-Autofahrer da jetzt quasi Zwangspausen machen. Und
manche bleiben im Auto sitzen und haben da irgendwie auch ihren, weiß ich nicht, machen ganz laut Musik an oder hören Podcast oder was auch immer. Aber ich finde im Auto sitzen sowieso nicht so angenehm. Mhm. Ich bin eigentlich eher so eine Zugfahrerin. Und dann denke ich aber, dann will ich jetzt aber auch wissen, was für Leute kommen.
Und was machen Sie
total dann? Ich setze mich da total gerne hin und gucke die Leute an und sehe, wie sie mit ihren Kindern umgehen. in Klammern oft nicht so gut, wer gestresst ist, welche Ehepaare sich gerade gestritten haben und warum. Und das ist eine super Studie. Mhm. Genau. Mhm. Und ich hab immer so ein Basecap auf, damit man nicht erkennt.
Ah, ja,
okay. Damit ich Leute auch, also weil ich auch dann nicht angesprochen werden möchte, wenn ich andere Leute
beobachte. Ja, das verstehe ich. Auch mit so einer Sonnenbrille wahrscheinlich und so einer großen Zeitung.
So mit einer FAZ, genau.
Ja, richtig, sehr
und dahinter
gut.
Dahinter ist immer ein kluger Kopf, richtig. Kommt auf der Raststätte total gut an.
Ja, ja, ja genau. Auch dann, wenn sie hinter der FAZ stecken, denken wenige Leute, dass sie es sind, weil da würde man ja denken, sie lesen vielleicht die Süddeutsche oder die Taz. Also
genau,
Tarnung.
Perfekte Tarnung. Ja. Ich lese, glaube ich, die FAZ von Anfang an, seit ich sie lesen darf. Ich habe eine letzte Frage, dann habe ich noch ein paar Fragen im Glas. Aber die letzte Frage ist, was, wenn Sie so deutsche Einheit denken, was macht Ihnen Hoffnung?
Also erstmal macht mir Hoffnung, dass wir Westdeutschen die Möglichkeit haben und nach wie vor die Möglichkeit haben, in den Osten zu fahren und uns dort umzutun. Das ist ja gerade heutzutage, wo man sieht, wie viele Länder auch sich krass auf eine krasse Weise zum Negativen entwickeln, finde ich ein Geschenk, dass man weiterhin dieses offene Land hat. Und mir macht Hoffnung, dass ich in Leipzig, wenn ich dort bei meinen alten Freunden zu Besuch bin oder auch in Brandenburg, wenn ich dort unterwegs bin, sehr viele Menschen, auch jüngere Menschen sind, die einfach das Land, also Deutschland, aber auch den Osten oder ihren Ort, wo sie leben, mögen und lieben und gar nicht auf eine nationalistische Weise, sondern einfach aus einer Freude an der Heimat und dass das sozusagen auch ein Ort ist, an dem die diese Freude finden und sie gleichzeitig mir davon erzählen, also sie sich nicht verbarrikadieren und sagen, jetzt, was willst du schon von unserem Ort wissen, sondern dass man ins Gespräch kommt und dass ich auch feststelle, dass natürlich auf einem niedrigen Niveau, aber immer mehr Westdeutsche auch versuchen, dieses Gespräch zu finden. Zwar oft irgendwie ungeübt und auch borniert zum Teil. Und also dieses Übliche, man fährt halt nach Dresden und guckt sich die Frauenkirche an, die angeblich von unserem Soli da oder unseren Steuern aufgebaut worden ist und keiner weiß, wie es in Magdeburg aussieht.
Ja.
Das ändert sich erst langsam, aber es passiert schon. Mhm.
Ich habe hier so ein Glas, das sind 10 Fragen drin, das sind immer dieselben Fragen und Sie ziehen 2 und lesen die kurz vor und beantworten.
Gleichzeitig
die.
2 raus?
Ja, gerne. Man kann die ja vor, die sind so klein geschrieben, dass man die gar nicht lesen kann.
Okay.
Genau.
Also, hier haben wir eine lange Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie vereint ist Deutschland für dich?
Also für Sie, ne? Das sieht man dran, das Podcast.
Ja, das stimmt. Ich fühlte mich trotzdem sofort angesprochen von diesem anonymen Zettel.
Ja.
Dankeschön. Genau. Wie vereint ist Deutschland für mich? Habe ich natürlich gleich die Frage, ob ich das als Westdeutsche überhaupt oder unborniert beantworten kann. Also wahrscheinlich liegt mein Wert über dem durchschnittlichen Wert der Ostdeutschen, die diese Frage beantworten. Aber ich sage jetzt einfach mal 7. Also es ist.
Also ist noch Luft nach oben, aber es ist schon auch ganz schön viel geschafft.
Ja, so ungefähr.
Ja. Und das Zweite?
Das Zweite. Was nervt dich in der Debatte um Ost und West am meisten? Ehrlich gesagt nervt mich an der Debatte an Ost und West am meisten, dass sich noch viel zu wenige Westdeutsche daran beteiligen. Man hat das Gefühl, der Osten hat ein Riesenbedürfnis, diese Debatte zu führen und macht immer wieder Angebote. Und aus dem Westen steigen einfach total wenig Leute darauf ein. Und wenn dann mit so Floskeln, die das Thema dann möglichst schnell wieder abräumen. Aber ich erlebe es selten, also dass Westdeutsche sich wirklich intensiv mit diesen Fragen beschäftigen. Also es gibt sie natürlich und sie schreiben Bücher und sie sind in den Medien präsent, aber es ist eben eine kleine präsente Gruppe. Aber die große Menge der Westdeutschen, die ich kenne am Niederrhein oder in Süddeutschland, die reden zu Hause fast gar nicht über Ost und West und so. Und das ist, glaube ich, ein Ausdruck sozusagen dieses Ungleichgewichts, dieser 3 von 7, drei von 10, die eben noch nicht erfüllt sind zur deutschen Einheit, dass immer noch der Westen sich für den Maßstab hält und der Osten drum kämpft, dass man auf Augenhöhe miteinander spricht.
Vielen Dank. Sehr spannend. Friederike Haupt zu Gast im Podcast Geteilt, Vereint. Und ich freue mich sehr. Herzlichen Dank dafür.
Ich danke auch.